wurde eine Weihnachtskarte heraus. Und der Sinn darauf, die Geschichte, die auf dieser Weihnachtskarte stand, war folgende: Ein Pastor sieht die Welt ohne Weihnachten und ohne die Geburt Jesu. Keine Weihnachtsglocken, keine Weihnachtslieder und an der Straßenecke stand auch keine Kirche mehr. Er kommt zurück in sein Büro, sieht auch keine Studienbücher, mit denen er gearbeitet hat. Auf einmal klingelt es an der Tür, ein kleiner Junge bittet den Pastor, zu seiner sterbenden Mutter zu kommen. Er greift in seine Tasche, um dieser kranken, sterbenden Frau Johannes 3,16 vorzulesen und findet aber kein neues Testament, denn das gibt's nicht, nur das Alte ist noch da. Keine frohe Botschaft der Errettung, kein Evangelium, Christus ist nicht gekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Christus ist nicht gekommen. Keine Hoffnung, kein Licht in dieser dunklen Welt. Christus ist nicht gekommen. Eine Welt ohne Weihnachten. Ich bin Gott so dankbar, dass es eigentlich nur ein schlechter Traum ist. In der Wahrheit ist es ganz anders. Christus ist gekommen und wir glauben ganz fest daran. Wir wissen es einmal, weil es in der Schrift geschrieben ist und weil Christus in unserem Leben unser Leben gekommen ist. Wir wissen es. Und ich möchte uns nochmal aus der Heiligen Schrift, aus dem Wort Gottes, einige Verse über dieses Geschehen vorlesen. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 14. Wir haben diese Geschichte teilweise auch gestern gehört, aber ich denke, es ist wichtig, sich dessen nochmal bewusst zu werden. Was ist geschehen? Lukas, Kapitel 2, Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirte in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet findet das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir haben diese Tage, diese Bibelstelle, diesen Text gehört, vielleicht einige von uns auch selber gelesen. Und da muss man sich mal wirklich mal durchs Herz gehen lassen. Gott, der Schöpfer des Universums, der alles so wunderbar geschaffen hat, wie wir im Psalm 8 gerade von Bruder Markus gehört haben. Und als ich heute früh den Psalm 104 gelesen habe, über die Herrlichkeit Gottes, die sich in seiner Schöpfung offenbart, wurde es mir so neu bewusst auch. Hier lesen wir im Psalm 104, Vers 24. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Dieser Gott, der durch ein Wort, er hat gesagt, und es werde, und es wurde, er hat diese Welt geschaffen, wunderbar gemacht. Da reichte ein Wort, um das, diese ganze Herrlichkeit, dieses ganze Universum zu schaffen. Er hat, um mich und dich zu retten, seinen Sohn gegeben. Das Universum durch ein Wort. Er sagte und es wurde. Um mich und dich von unseren Sünden zu befreien, musste er seinen Sohn geben. Musste sein Sohn hineingeboren werden in diese Welt. Ist das nicht eine gewaltige Wahrheit, die wir Weihnachten weiterzugeben haben? Nimmt es uns mit als Christen? Treibt es uns in die Anbetung Gottes? Überwältigt es uns? Geben wir es mit Freude weiter, dass dieser Gott, der Schöpfer des Universums, seinen Sohn für uns gegeben hat. Und ich möchte heute bei diesem Vers 14 stehen bleiben. Vers 14, das Kapitel 2, ich lese ihn nochmal aus der Gute-Nachricht-Übersetzung. Mir hat diese Übersetzung mehr zugesagt in diesem Fall. Ich denke, die bringt es sehr deutlich rüber. Hier lesen wir Vers 14, Ehre und Herrlichkeit in die Höhe und Frieden auf die Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und aus diesem Vers dürfen wir drei Wahrheiten entnehmen, die wir nicht verstehen können. Unser Verstand ist zu begrenzt, sie zu verstehen. Wir können diesen drei Wahrheiten aus diesem Vers nur glauben. Ehre und Herrlichkeit in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und ich muss dich heute enttäuschen. Wenn du gekommen bist und sagst, ich kann das verstehen, dann denke ich, es ist nicht so weit, dass wir Menschen diese Wahrheiten verstehen können. Sie übersteigen unseren Verstand. Und ich habe in der Regel auch kein Problem zu sagen, einige Wahrheiten aus der Bibel kann ich nur glauben. Ich kann sie nicht verstehen. Ich möchte auch nicht an einen Gott glauben, den ich voll verstehen kann. Dann ist das kein Gott mehr, an den ich glaube. Gott ist Gott. Und wir Menschen in unserem Verstand sind immer noch begrenzt. Und das ist ein Vers, der uns ganz deutlich die Begrenztheit unseres Verstandes aufzeigt. Herrlichkeit Gott in der Höhe. Wir können es nicht verstehen. Wir können vielleicht noch dem zustimmen. Ja, es ist so. Aber Frieden auf Erden, heute 2000 Jahre später, wo es noch so viele Kriege gibt in dieser Welt, Unfriede. Und wie kann Gott an Menschen Wohlgefallen haben? Eigentlich übersteigt es unseren Verstand. Und all das, was hier steht, wurde in einem kleinen Kind erfüllt, das dort in der Krippe vor 2000 Jahren gelegen hat. Und lasst uns auf diese einzelnen Elemente dieses Lobpreises der Engel jetzt mal eingehen. Zum einen lesen wir, die Herrlichkeit Gottes kam auf die Erde. Ehre sei Gott in die Höhe und Herrlichkeit. Die schlimmste Katastrophe in der Geschichte der Menschheit, es war der Sündenfall. Die Herrlichkeit, die Gott dem Menschen zugedacht hat, der Mensch hat sie verloren. Gott hat den Menschen herrlich geschaffen, haben wir gerade im Psalm 8 heute gehört. Herrlich geschaffen. Und der Mensch hat diese Herrlichkeit verloren durch den Sündenfall. Der Sündenfall hat aber noch mehr, er hat die Herrlichkeit Gottes in Frage gestellt. Als Mensch in die Sünde gefallen war, denke ich, war das ganze Universum, die Engel, alle waren gespannt. Was passiert jetzt? Jetzt ist diese Katastrophe in der Geschichte der Menschheit eingetreten. Was passiert jetzt? Wie wird Gott reagieren? Ist Gott wirklich ein Gott der Liebe? Wenn das so ist, warum hat er denn den Sündenfall zugelassen? Diese Frage, die war da. War er wirklich gerecht? Würde Gott sein Wort halten, das, was er gesagt hatte? Würde er wirklich, wie er versprochen hat, den Tod als den Lohn der Sünde in diese Welt hineinbringen? Würden die Menschen jetzt sterben nach dem Sündenfall? Die Herrlichkeit Gottes, seine Ehrlichkeit, seine Ehre, alles wurde in Frage gestellt durch den Sündenfall. Und durch die Geburt, durch das Kommen Jesu und später auf Golgatha wurden auf diese Frage Antworten gegeben. Gott hat geantwortet auf diese Fragen, die durch den Sündenfall aufkamen. Gott ist heilig. Er hält sein Wort und ihm gebührt, wie wir gelesen haben, Ehre und Herrlichkeit in der Höhe. Alle Geschöpfe müssten sich überzeugen, Gott ist herrlich. Er ist mit diesem Problem des Sündenfalls fertig geworden. Nie vorher in der Geschichte ist die Herrlichkeit Gottes so ans Licht gekommen wie damals in Bethlehem und später auf Golgatha. Da kam die Herrlichkeit Gottes zum Vorschein. Das ganze Universum musste erkennen, Gott ist herrlich. Und das besingen hier die Engel. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe. Gott hat sich nicht zurückgezogen vom Menschen. Er hat nicht gesagt, sieht zu, wie ihr zurechtkommt mit euren Problemen, mit eurem Mist, das ihr selbst gebaut habt in eurem Leben. Gott hat sich nicht zurückgezogen. Gott hat geantwortet. Und das bestaunen hier die Engel. Sie sagen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe. Niemals wieder wird es die Gelegenheit geben, dass diese Herrlichkeit so ans Licht kommt. Dieses Kommen Gottes in die Gestalt seines Sohnes, es war einmalig. Es ist ein einmaliger Besuch, deswegen ist er so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, wie wir darauf reagieren, auf diesen Besuch. Hier in Bethlehem wurde der große, gewaltige Nutzen mit der Verherrlichung Gottes verbunden. Jesus kam in die Herrlichkeit und die Ehre Gottes, um die Ehre Gottes in diese Welt zu bringen, auf die Erde. Er kam aus den himmlischen Welten in die von Satan beherrschte Welt. Man muss sich das mal durch den Verstand gehen lassen. Aus den himmlischen Welten, aus dem unzugänglichen Licht, kam er in diese sündige, verlorene Welt. Wir Menschen suchen, wo es uns besser geht. Wir wählen in der Regel nicht einen Ort aus, wo es uns bewusst schlechter gehen wird. Der Mensch sucht, wo es ihm eben besser geht. Aber hier war es gerade umgekehrt. Gerade umgekehrt. Die Herrlichkeit Gottes kam in eine gottfeindliche Menschheit, bewusst. Jesus kam bewusst in eine feindliche Gesellschaft. Als ich das hier nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, eigentlich sind wir doch so ungerne in den Kreisen, wo wir gehasst werden. Von uns geht gerne in Kreise, wo wir wissen, da werden wir gehasst. Da mag uns keiner. Also, ich denke, die meisten von uns meiden diese Kreise. Und noch mehr, Jesus wusste, er wird sterben. Er kommt in menschliche Kreise und er wird durch den Tod in diesem Kreis bestraft werden. Uns reicht es schon manchmal, in einen Kreis nicht zu gehen, wenn wir mit einer Verachtung konfrontiert werden. Also ich muss gestehen, ich habe auch Probleme, in Kreise zu gehen, wenn ich von vornherein weiß, ich werde da verachtet. Keiner mag mich da. Natürlich, manchmal geht man dahin, um vielleicht mit gewissen Zielen den Leuten die Botschaft zu verkündigen und so weiter. Aber man weiß, was für eine Überwindung das ist, in so einen Kreis zu kommen. Aber bei Jesus war es mehr. Er kam in diese feindliche Welt, um zu sterben. Die Herrlichkeit Gottes wurde sichtbar unter den Feinden. Und das ist, was wieder unseren Verstand übersteigt. Das können wir menschlich gesehen nicht nachvollziehen. Diese Geburt, deswegen war diese Geburt so einmalig. In der Regel, wenn ein Kind geboren wird, was verkündigen wir oder was lesen wir, wenn wir eine Karte bekommen und informiert werden, dass in einer Familie ein Kind geboren wird? Wie formuliert man das? Sehr oft, in jedem Fall trifft man auf die Redewendung, das Kind oder noch ein Kind erblickte das Licht dieser Welt. Stimmt es? Denke ich, alle schon mal gehört. Ein Kind erblickt das Licht dieser Welt. Aber, meine Lieben, hier bei dieser Geburt war diese Redewendung sehr, sehr schwer anzuwenden. Er kam aus dem unzugänglichen Licht in die Dunkelheit dieser Welt. Hier könnte man sagen, bei dieser Geburt erblickte dieses Kind die Dunkelheit dieser Welt. Jesus kam aus dem Licht in die Dunkelheit. Und als er seine Augen aufmachte nach der Geburt, zuerst mal sah er vielleicht nur die Dunkelheit des Stalles. Ich weiß nicht, was da vielleicht eine Öllampe oder ein paar Kerzen angezündet waren. Wir lesen nichts davon. Aber im geistlichen Sinne sah er die Finsternis dieser Welt. Er erblickte nicht das Licht dieser Welt, sondern das Licht kam in die Finsternis. Und das ist so gewaltig in dieser Botschaft, die Gott uns hier in seinem Wort hinterlassen hat. Er erblickte deine und meine Sünden. Dein und mein Leben hat er gesehen. Die ganze Verbrechheit der Menschheit. Der hat die über 100.000 Abtreibungen, die nur in diesem Jahr in unserem Land geschehen sind, gesehen. Über 100.000 Kinder, die im Mutterleib ermordet wurden. Die hat er gesehen, nur in einem Jahr. Er hat vieles andere gesehen. Diese Dunkelheit, diesen Schreck hat er gesehen. Es war keine glanzvolle Erscheinung, die in dieser Welt kam, nach außen. Wir lesen, der Prophet Jesaja sagt, es war, wir verbargen unser Angesicht von diesen Menschen. Äußerlich war da nichts Glanzvolles, keine Herrlichkeit an Jesus. Es war eine innerliche Schönheit. Von innen kam diese Herrlichkeit aus diesem Kind, das später zu einem Mann wurde. Es war nichts Ungewöhnliches an diesem Menschen selbst, der über diesen Planeten ging. Wir lesen die Bibel, er wurde in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. Er hat genauso wie wir gegessen, er hat genauso wie wir gesprochen, er war ein Mann seiner Generation, genauso wie viele andere. Diese von innen herauskommende Herrlichkeit, sie zeichnete ihn aus. Ich weiß nicht, Geschwister, Freunde, kennen wir Leute, die äußerlich schön sind und bei denen wir nach einer Zeit ziemlich enttäuscht sind, weil innerlich auf einmal ganz was anderes drin ist. Man nennt so Leute sehr oft Blender, ja? Nach außen blenden sie, ja? So richtig auf den ersten Blick ist man begeistert von diesem Menschen und dann erlebt man eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung. Blender ist jemand, der vorgibt, mehr zu sein, als er ist. Bei Jesus war es anders. Es war eine innerliche Schönheit in Jesus. So wie es bei manchen Menschen, die man kennenlernt. Die sind vielleicht irgendwo im Hintergrund, auch in der Gemeinde. Die sieht man vielleicht nicht unbedingt vorne. Die machen ihren treuen Dienst irgendwo, vielleicht irgendwo hinten. Aber sie haben eine innerliche Schönheit, wenn man sie kennenlernt. Man merkt, da ist innen wirklich was Schönes in diesem Menschen. Bei Jesus war es viel mehr. Da war eine göttliche Herrlichkeit in diesem Menschen drin. Das innere Wesen Gottes hat sich in Jesus nach außen gezeigt. In Jesus können wir verstehen, wie Gott ist. Seine Herrlichkeit wurde durch ihn sichtbar. Und alle Menschen, die wirklich an Jesus glauben, ich meine jetzt im biblischen Sinne glauben, wiedergeboren sind. Sie können mit dem Apostel Johannes zusammen sagen, im Johannes 1,14 lesen wir, Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Johannes hat diese Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes gesehen und viele Menschen damals in Jesus. Und so ist das bei uns, die wir Jesus persönlich kennen. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Ich hoffe so sehr, dass du es sagen kannst. Also, ich habe seine Herrlichkeit gesehen, ich habe diese Gemeinschaft mit Gott. Ich weiß, wie herrlich er ist. Und das kann man nur im Glauben erfassen. Das kann man nicht mit dem Verstand begreifen. Ich musste gestern Abend meinem kleinen Neffen das erklären. Er sagt, wie kann er gleichzeitig Gott und Gottes Sohn sein? Das war für ihn ein Dilemma. Wie kann er Gott und Gottes Sohn sein? Wir haben versucht zu erklären, dass Gott nur auf diese Art und Weise ins Gespräch mit uns Menschen kommen könnte. Er ist heilig, wir sind Sünder. Und er könnte nur durch seinen Sohn zu uns kommen und mit uns Gemeinschaft haben. Jesus hat seine göttliche Natur nicht aufgegeben, als er hineingeboren wurde. Hier, als diese Herrlichkeit Gottes auf die Erde kam, heißt es nicht, Jesus wurde Mensch und hat seine göttliche Natur aufgegeben. Nein, er hat zusätzlich zu seiner göttlichen Natur, hat er die menschliche angenommen. Jesus war nicht zu 50% Mensch und zu 50% Gott, nein. Er war zu 100% Gott und zu 100% Mensch. Er war ein König, der seine königliche Gewänder für eine Zeit ablegte. Er hat sie ausgezogen, seine göttliche Kleidung für eine Zeit, wie ein König, und hat die Kleider eines einfachen Bauern angezogen, war unter den Menschen, um ihnen gleich zu sein. Das ist Weihnachten. Gott in der Person eines Menschen kam auf diese Erde. Und deswegen könnte Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist eine gewaltige Aussage. Es war die göttliche Herrlichkeit. Und der zweite Gedanke, nachdem der Engel ausgerufen hat, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, lesen wir, und Frieden auf Erden. Frieden auf Erden. Und von diesem Frieden schreibt Apostel Paulus in Philipper 4,7, sagt, von diesem Frieden sagt ihr, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Also wir werden diesen Frieden auch nicht verstehen mit unserem Verstand. Geschwister, Freunde, es geht nicht. Es geht nicht. Und man fragt sich heute natürlich die Menschen, die es vielleicht nicht ganz verstehen, um welchen Frieden es geht. Die sagen, wo ist denn dieser Friede? Gerade jetzt Weihnachten hört man ja überall in den Nachrichten, Weihnachten ist Friede. Man wird aufgerufen, in den Familien friedlich zu leben und so weiter, miteinander friedlich umzugehen. Man spricht vom Frieden in der Welt, der angestrebt wird. Aber wo ist denn diese Friede? Die Welt, sie hungert, sie schreit nach diesem Frieden. Aber wo ist dieser Friede? Es sind so viele Friedensverträge geschlossen worden und werden immer geschlossen. Heute Nacht wurde verhandelt in Palästina, in Jerusalem, wurde verhandelt über den Frieden zwischen Palästinensern und den Juden. Ohne Ergebnisse, wie ich heute früh in den Nachrichten gehört habe. Und ich habe einfach mal nachgeschaut, die aktuelle Liste, wie viele Kriege oder kriegerische Konflikte zurzeit in der Welt stattfinden. Ich habe eine ganze Liste, insgesamt 40 Kriege finden im Moment in der Welt statt. 40 Kriege, aufgelistet, namentlich. Und wo ist denn dieser Friede, von dem der Engel hier gesprochen hat? Sogar in Bethlehem, wo dieser Friedefürst geboren wurde, ist kein Friede. Die Christen in Bethlehem sind immer mehr extremistischen Muslimen ausgesetzt. Es ist ein ganz starker Unfriede in dieser Stadt, wo der Friedefürst geboren wurde. Aber Friede bedeutet ja das Ende vom Streit, die Abwesenheit vom Streit. Und hier ist die Rede erstmal von einem Frieden, der in den Menschen hineinkommt. Ich weiß, wenn ich das hier sage, viele können sagen, ja, kenne ich. Ich kenne es. Nachdem meine Seele unruhig war, nachdem ich keinen Frieden gefunden habe in dieser dunklen Welt, kam der Friede in mein Herz, in mich hinein. Wie bin ich so dankbar, dass Gott mir diesen Frieden geschenkt hat, nach Jahren der Suche. Wie weiß ich noch genau, als ich die ersten Tage nach der Bekehrung, nachdem dieser Friede eingekehrt war, wie ich aufgewacht bin morgens und mich gefreut habe. Endlich Friede. Endlich Friede im Herz. Endlich Ruhe. Endlich Friede mit Gott. Ich weiß, wenn Jesus kommt, heute bin ich mit ihm. Wenn dieser Friede für uns kommt, ich weiß, ich bin im Himmel. Das ist dieser Friede, von dem hier gesprochen wird. Dieser Friede zwischen Gott und Mensch, den hat Jesus auf Erde gebracht. Und alle diese Friedensverträge ohne Gott, sie gelten gar nichts. Sie werden früher oder später gebrochen, sie werden nicht eingehalten. Kein Friedensvertrag hat noch gehalten. Keiner in der Menschheitsgeschichte. Alle wurden früher oder später gebrochen. Nur ein Friede kann halten, Friede zwischen Mensch und Gott. Ich hoffe so sehr, dass die Mehrheit, die wir heute hier sind, wir wissen, worüber hier gesprochen wird. Und wir können Gott jetzt sagen, Herr, ich bin so dankbar für diesen Frieden. Ich weiß, was hier gerade gesagt wird. Ich habe diesen Frieden in meinem Herzen. Ich freue mich so sehr, dass ich ihn habe. Das ist doch so gewaltig. Durch sein Werk am Kreuz hat er die Grundlage dafür gelegt, dass auch wir Frieden haben können. Kolosser 1, Vers 20 lesen wir, und ihr, das heißt Jesus, durch ihn haben wir alles, Entschuldigung, und ihr durch ihn, das heißt Gott durch Jesus, alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das ist der Friede. Und dieses Drumherum, rede heute, wenn ihr hört von diesem Frieden in der Welt, es ist gar nichts wert im Vergleich mit diesem Frieden. Der kann nur Frieden kommen, wenn man im Herzen Frieden hat. Jesus konnte sagen, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch später. Da hat er von diesem Frieden gesprochen, den hier die Engel angekündigt haben. Frieden, der dich in deiner Not, in der Familie vielleicht, in deiner schlimmen Not, in deiner Krankheit, in deiner Not, in deiner Arbeitslosigkeit durchträgt. Der so gewaltig ist, der, wie Paulus sagt, unseren Verstand übersteigt. Die Weltmenschen, die ohne Gott leben, sie können es nicht verstehen. Und sogar für manche Christen ist das ein Geheimnis. Für uns. Vielleicht sind einige von uns heute auch erstaunt, rückblickend auf das Jahr jetzt und sagen, Herr, wie hast du mich doch in Frieden durchgetragen? Was waren das für eine gewaltige Probleme in meiner Ehe, in meiner Familie, in meiner Umgebung und trotzdem hast du mich durchgetragen. Du hast Gnade geschenkt. Das ist doch so gewaltig, was Gott hier uns verheißt. Wir sind so reiche Menschen, die diesen Frieden besitzen. Ich war gestern in der Psychiatrie, sollte jemanden besuchen, im Landeskrankenhaus. Und als ich mit diesem Mensch gesprochen habe, kam noch eine Person rein und wir haben dann mit den beiden gesprochen. Ich habe von diesem Frieden gesprochen mit der zweiten Person, die schon einige Selbstmordversuche hinter sich hat und gerade eingeliefert wurde nach dem missglückten Selbstmordversuch. Und als ich sprach von diesem Frieden, sprang diese Person auf und lief raus, ich möchte das nicht hören, ich will es nicht hören. Menschen brauchen Frieden. Menschen brauchen Frieden, innerlichen Frieden. Das braucht die Welt heute. Wie sehr sollten wir doch bewahren diesen Frieden, den Gott uns geschenkt hat. Wir sollen alles, aber auch wirklich alles, was an uns liegt, tun und dran setzen, dass wir diesen Frieden bewahren, den Gott uns geschenkt hat. Zwischen in uns drin erstmal natürlich, dass keine Wolken zwischen mir und Gott aufkommen, die diesen Frieden betrüben. Aber auch zwischen uns miteinander, zwischen den Geschwistern in der Gemeinde. Wie wichtig ist das, Friedenstifter zu sein, diesen Frieden, kostbaren Frieden zu bewahren. Wie traurig bin ich doch, wenn es manchmal reicht, bei manchen Menschen, wenn sie nur hören, jemand hat was Negatives über sie gesagt, ob es stimmt oder nicht, bleibt dahingestellt. Und dann verliert der Mensch schon diesen Frieden. Er wird diesen Menschen gegenüber misstrauisch. Er fängt an, schlecht zu denken. Er ist beleidigt und verliert diesen Frieden dadurch. Ist das so egal, was über dich gesagt wird? Wenn es nicht stimmt, sowieso, dann ist das doppelt so egal. Dann ist das nicht dein Problem. Und wenn es stimmt, dann musst du natürlich nachdenken, ob was irgendwas zu ändern wäre. Aber dadurch, durch irgendwelches Gerede, den Frieden aufs Spiel zu setzen, also ich habe so viel Angst davon, diesen Frieden zu verlieren. Deswegen bitte ich, sage Gott, nimm mir nicht diesen Frieden. Ich will, egal was gesagt wird, egal was passiert, ich will diesen Frieden behalten. Mir ist es nicht wert, durch irgendwelche Probleme diesen Frieden zu verlieren. Es ist so kostbar, diesen Frieden zu besitzen. Es ist so wichtig, jetzt gerade, denke ich, in dieser Zeit nachzudenken. Herr, gibt es Unstimmigkeit? Gerade in der Weihnachtszeit, in unseren Ehen, in unseren Familien, in der Gemeinde, sich zu fragen, Herr, habe ich irgendwo Frieden zu stiften? Epheser 4,3 Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. In der Gemeinde, miteinander, in den Familien und natürlich nicht nur Weihnachten. Aber vielleicht ist jetzt der Punkt, wo du sagst, ich muss zum Nachdenken kommen. Ich habe diesen Frieden verloren. Durch irgendwelche Unzufriedenheit, durch ständige Kritik, durch Beleidigung. Denk doch nach. Prüf dich. Es ist so kostbar, diesen Frieden zu haben. Uns verpflichten, diesen Frieden zu halten, den der Engel hier angekündigt hat. Und noch mehr, Geschwister, und darauf kommt es ja eigentlich an, Freunde. Dieses Leben, auch wenn du diesen Frieden besitzt, es geht zu Ende. Und wie reich sind die Menschen, die mit diesem Frieden in die Ewigkeit gehen, den der Engel hier angekündigt hat. Oh, ich könnte euch einiges erzählen von Menschen, die mit Frieden in die Ewigkeit gehen. Das ist für mich so eine Ermutigung, immer wieder festzuhalten daran. Wenn Menschen auf dem Sterbebett liegen und in Frieden sich verabschieden. Sie wissen, sie haben Frieden. Mit diesem Frieden in die Ewigkeit gehen. Was sind das für reiche Menschen, die es verstanden haben, was der Engel hier verheißen hat. Aber dieser Frieden, den haben nicht alle Menschen. Es ist keine universale Verkündigung von Frieden für die ganze Menschheit. Das ist nicht das, was der Engel hier sagt. Nicht für alle Menschen ist dieser Frieden Tatsache geworden. Es ist ein göttlicher Friede und deswegen kann man ihn mit dem natürlichen Verstand nicht begreifen. Diesen göttlichen Frieden kann man mit unserem natürlichen Verstand nicht begreifen. Aber wo kann man ihn finden? Vielleicht sitzt du heute da und sagst, ja, es wird so viel gesagt hier über diesen Frieden, aber ich habe ihn nicht. Wo kann ich ihn denn finden? Wo gibt es denn diesen Frieden? Ich hätte ihn auch gern. Vielleicht stellst du dir diese Frage. Vielleicht muss ich mich mehr anstrengen. Vielleicht muss ich mehr zur Kirche gehen oder eine andere Kirche suchen. Und die Antwort gibt es nur eine. Jesus Christus, der Friedefürst, der hier angekündigt wird. Nur er kann dir und mir diesen Frieden vermitteln. Der Friede Gottes ist eine Gnadengabe für diejenigen, die der Gegenstand seines Wohlwollens sind. Das ist die dritte Aussage, die wir in diesem Text gelesen haben. Bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wohlgefallen griechisch heißt Eudokia. Wusste ich auch nicht, es gibt ja einen Frauenname. Das heißt eine gnädige Absicht. Eine gnädige Absicht zu haben. Das ist Wohlgefallen. Und das bedeutet hier, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sagt der Engel, wo Gott diese Absicht hat, sein Wohlgefallen gegenüber der sündigen Menschheit zu zeigen. Der Engel sagt, jetzt will Gott den Menschen Wohlgefallen zeigen, seine gnädige Absicht in seinem Sohn Jesus Christus. Wir wissen, Gottes Macht ist in der Schöpfung sichtbar. Wir haben es heute noch so deutlich gehört. In den Psalmen lesen wir so viel davon. Gott, du bist groß, du bist gewaltig. Seine Gerechtigkeit hat Gott bewiesen durch die Sintflut. Als die Menschen nicht geglaubt haben, in Sünde gelebt haben, Gott hat gesagt, ich bestrafe die Sünde. Ich stehe zu meiner Heiligkeit, zu meiner Gerechtigkeit und es ist geschehen. Und Gottes Barmherzigkeit hat Gott bewiesen in der Erscheinung seines Sohnes. Diese drei Dinge. Seine Allmacht hat er in der Schöpfung bewiesen. Seine Gerechtigkeit in der Sintflut. Und seine Barmherzigkeit hat er in seinem Sohn Jesus Christus bewiesen. Jahrtausende hat Gott auf diese Erde heruntergeblickt. Wir lesen es im Psalm 14, lesen wir, was er da gesehen hat. Der Herr hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da sei, einer, der Gott suche. Und das Ergebnis, Fazit, alle sind abgewichen, alle sind allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Doch jetzt, auf einmal, und das kündigt hier dieser Engel an, ist auf einmal ein Mensch da, bei dem es völlig anders ist, an dem Gott wohlgefallen hat, und das ist sein Sohn. Und das kündigt hier der Engel an. Das ist der dritte Gedanke in diesem Vers. Endlich jemand da, an dem Gott wohlgefallen hat. Vollkommenes Wohlgefallen. Das macht er hier bei der Geburt deutlich durch seinen Engel. Wissen wir noch, kennen wir die Stellen, wo Gott noch dieses Wort gesagt hat? Ich habe Wohlgefallen an dir. Wissen wir, bei der Taufe Jesu, stimmt es? Hat er gesagt, ich habe Wohlgefallen, das ist mein geliebter Sohn. Auf dem Berg der Verklärung hat Gott gesagt, ich habe Wohlgefallen an dir. Gott hat sich mehrfach dazu bekannt und hat gesagt, da ist einer in der menschlichen Gestalt ohne Sünde, an dem ich Wohlgefallen haben kann. An keinem von uns könnte er das haben. Wir sind wie wir gelesen haben, alle haben gesündigt, sind abgewichen. Gott könnte an uns nicht wohlgefallen haben, weil wir gesündigt haben und er ist heilig. Und jetzt ist auf einmal einer da, an dem Gott wohlgefallen hat. Und das kündigt hier der Engel an. Endlich ist eine Person da. Endlich ist dieser liebe Sohn da, Gottes Sohn da, an dem er wohlgefallen hat. Doch das, was einmal nur für Christus galt, das galt nur für Christus. Und das ist, wir kommen jetzt zu dem Wunder der göttlichen Gnade. Das gilt heute auch für uns Menschen. Für Menschen, die er in seiner souveränen Gnade angesprochen hat und die dieses Geschenk seines Sohnes im Glauben angenommen haben. An diesen Menschen hat Gott heute wohlgefallen. Das ist das Wunder der göttlichen Gnade. Das übersteigt wieder unseren Verstand. In Jesus kann Gott auf einmal Wohlgefallen an mir, an gefallenen Menschen haben. Aber das ist der angekündigte Friede, von dem hier wir gehört haben. Es ist eine Folge der Rechtfertigung. Römer 5,4 lesen wir. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus genügt, um diesen Frieden zu haben. Durch den Glauben an den Sohn Gottes. Das ist so herrlich. Das ist so gewaltig, diese Wahrheit, die die Engel hier verkündigen in diesem Vers. Weil Gott, um uns von seiner Seite den Weg zu öffnen, aus den geistlichen Welten in das Fleisch reingeboren wurde, um uns den Weg zu öffnen in den Himmel, musste Gott aus den geistlichen Welten kommen und ins Fleisch reingeboren wurde. So muss der Mensch auch heute aus dem sündigen Fleisch heraus eine geistliche Geburt erleben, um nach oben zu kommen. Verstehen wir diese Wahrheit? Die ist so gewaltig. Um uns zu erlösen, musste Gott aus den geistlichen Welten ins Fleisch hineingeboren werden. In seinem Sohn ist es passiert. Das kündigt der Engel hier an. Aber um jetzt gerettet zu werden, müssen wir aus unserer sündigen Natur, aus diesem Fleisch heraus, eine geistliche Geburt erleben, um in den Himmel zu kommen. Das ist diese Wahrheit. Das ist diese herrliche Weihnachtsbotschaft, die die Engel hier verkündigen. Und ich möchte mit einer Frage schließen. Mit einer Frage. Gehörst du dazu? Hast du diese Geburt erlebt, aus deinem sündigen Fleisch heraus, in die geistliche Welt, in Jesus Christus? Du kannst es mit deinem Verstand nicht verstehen. Du kannst es nicht. Ich auch nicht. Du kannst nicht verstehen, wie die Herrlichkeit Gottes in einer Person auf diese Erde kommen dürfte. Du kannst nicht definieren, was für Frieden das ist. Du kannst es nicht in Worte fassen, besonders wenn du es noch nie erlebt hast. Der übersteigt unser Verstand, dieser Frieden. Aber die Frage ist, gehörst du zu den Menschen seines Wohlgefallens? Hat Gott Wohlgefallen an deinem und meinem Leben? Hast du Jesus, dieses Geschenk, angenommen? Was könnte schöner sein, jetzt am Weihnachtstag dieses Geschenk anzunehmen. Und dazu rufe ich dich auf. Vielleicht hast du Frieden verloren. Vielleicht gehörtest du zu denen, an denen Gott wohlgefallen hatte. Und du hast jetzt einfach diesen Frieden verloren. Du bist nicht mehr sicher, weil du in Sünde lebst, weil da Wolken zwischen dir und Gott sind. Dann suche heute diesen Frieden. Vielleicht hast du erst heute verstanden, dass es diesen Frieden gibt und du ihn nicht hast. Dann möchte ich dich ermutigen, nach diesem Gottesdienst zurückzubleiben. Einfach hier nach vorne zu kommen und ein Gespräch zu suchen. Vielleicht einige Antworten noch bekommen. Und vielleicht heute mit dem Frieden nach Hause zu gehen, den Gott dir anbietet. Was könnte schöner sein? Was könnte herrlicher sein? Diese Botschaft heute im Glauben anzunehmen, das wünsche ich so von ganzem Herzen, dass du heute mit diesem Frieden diesen Saal verlässt. Leider muss ich sagen, es werden Leute heute da sein, die ohne diesen Frieden nach Hause gehen werden, weil sie es einfach nicht annehmen wollen. Aber du, der du heute verstanden hast, du brauchst diesen Frieden. Bleib zurück, nimm ihn an, Jesus Christus, den Retter dieser Welt, den der Engel hier angekündigt hat. Der Herr segne dich dabei. Amen. Wir wollen diesen Gott noch gemeinsam anbeten.